Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im schönen Monat Juni. Es ist mittlerweile warm geworden. Wir sitzen hier im T-Shirt teilweise. Und mit wir meine ich diesmal nicht nur meinen werten Kollegen Daniel.
Hallo, schönen guten Tag.
Sondern wir haben uns zwei Gäste eingeladen zu diesem sehr aufregenden, sehr modernen Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Wir möchten euch ja auch immer so einen kleinen Einblick geben in das, was gerade passiert in der aktuellen Forschungslandschaft. Und deswegen haben wir uns diesmal zum Thema Songwriting Camps zwei Personen eingeladen, die ganz aktuell dazu forschen, und wir geben euch einen Einblick in sehr aktuelle Forschungsprozesse und Zwischenergebnisse. Und ich freue mich sehr, dass wir einmal Carsten Wernicke als Gast haben.
Hallo.
Und dann haben wir uns auch noch Professor Dr. Wolf-Georg Zadach eingeladen.
Tachchen.
Und unsere Gäste arbeiten im wunderschönen Forschungsprojekt Songwriting Camps in the 21st Century, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Arts and Humanities Research Council. Carsten, du konntest mit dem Fahrrad entspannt hierher kommen. Du wohnst auch in der Nähe hier in Berlin. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leuphana-Universität in Lüneburg in besagtem Forschungsprojekt, das ihr dann gleich in Gänze einmal vorstellen dürft. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt.
Sehr schön. Und Wolf, du arbeitest ebenfalls in dem Forschungsprojekt als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bist aber auch noch Professor für Musikproduktion und Songwriting an der Makromedia Berlin.
Ja, genau. Das ist in der Zwischenzeit während des Projektes passiert. Geschehen.
Super. Das heißt, du bist ja quasi auch ein Experte im Bereich Songwriting und mit den Prozessen, die dann auch bei so einem Songwriting Camp passieren, sehr vertraut. Carsten, vielleicht an dich meine Einstiegsfrage, wenn wir über Songwriting Camps sprechen. Was ist das genau? Was ist ein Songwriting Camp? Und was ist das für ein Projekt, was ihr da habt, in dem ihr euch mit Songwriting Camps befasst?
Ja, also Songwriting Camps ist quasi eine Industrieform von der Musikindustrie genutzt, um Songs zu schreiben oder schreiben zu lassen. Das ist jetzt quasi erstmal ein Format, aber hat natürlich unterschiedlichste Ausformungen. Also es kann zum Beispiel mehrere Tage dauern. Also meistens sozusagen die Grundstruktur ist meistens irgendwie, ist es etwas, was entweder mehrere Tage dauert oder es sind mehrere Teams sowieso gleichzeitig, die etwas schreiben, also die dann mehrere Songs gleichzeitig schreiben. Man trifft sich entweder in normalen Musikstudios oder auch Songwriting oder Co-Writing Spaces für Songwriting oder eben auch in Hotels zum Beispiel oder auf der Finca in Mallorca oder auf Rhodos oder wo auch immer.
Kommt aufs Budget drauf an.
Kommt aufs Budget drauf an und natürlich auch, wie hochkarätig sind die Künstlerinnen, die mitschreiben oder für die geschrieben wird. Genauso auch, wie hochkarätig sind die Songwriterinnen, die für jemanden oder mit jemanden schreiben.
Und was macht ihr da jetzt als Forschende?
Das geht 3 Jahre lang, das Projekt. Wir interessieren uns dafür, wie Songwriting-Camps künstlerisch, sozial, ökonomisch, ästhetisch und rechtlich in die Musikindustrie eingebettet sind.
Also, was wir hier haben, ist quasi ein Framing, ne? Also, so ein Camp, das ist ja wirklich jetzt ein. Da geht es um einen zeitlichen und örtlichen Kontext. Also du wirst mir jetzt gleich sagen, dass wahrscheinlich sowas auch digital stattfinden kann, theoretisch. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, ist die Idee wirklich, wir färchen so und so viele Personen X in einen Raum oder an einen Ort und die stecken dann da die Köpfe zusammen und verbringen da mehrere Tage zusammen.
Genau, also die klassische Praxis, Wolf kennt sich ja damit ja wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen besser aus, was das Session Game, das genau ganz normale Session Game angeht, das schauen wir uns ja in dem Projekt selber nicht an, also sozusagen was immer über die Woche ständig passiert, vor allen Dingen in solchen Städten wie Berlin natürlich, dass sich halt MusikerInnen und SongwriterInnen, KünstlerInnen halt treffen und Songs schreiben. Mhm. Und dann ist es sozusagen einfach nochmal eine geballtere Form, irgendwie, in der das halt passiert, diese Songwriting-Camps, wo dann, man dann einfach unterschiedliche Szenarien hat, sei es jetzt zum Beispiel Künstlerin X hat ein Album und ihr fehlen noch 3 Songs und dann setzt man halt meistens dann mehr als 3 Teams drauf an, damit man eine größere Auswahl hat an Songs, um dann dieses Album fertig zu bekommen. Oder man hat zum Beispiel auch ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Eurovision. Also es gibt gerade in den letzten Jahren ploppt das auch immer mehr auf. Gerade auch in diesem Jahr ist es besonders auch wieder aufgeploppt, nachdem da im letzten Jahr der große Erfolg war mit Nemo. Der Song ist ja aus einem Songwriting-Camp in der Schweiz entstanden.
Das wusste ich nicht. Wusstest du das, Sin?
Nee, wusste ich nicht.
Im Übrigen der diesjährige Gewinner-Song auch.
Ach, das wusste ich nicht.
Der diesjährige von der Schweiz.
Auch aus dem Songwriting Camp.
Der ist auch aus dem Songwriting Camp entstanden.
Ja, der hat aber nicht gewonnen.
Der hat nicht gewonnen.
Nee, Platz 10 oder so.
Ja. Mann, ihr kennt euch ja richtig durch aus.
Ich habe ESC geguckt dieses Jahr.
Ich war da in Hamburg, ne? Das war jetzt vor 2 Wochen.
Mhm. Warst du bei Pascal auf der Party?
Ich war bei Pascal auf der Party.
Ich habe es leider nicht geschafft. Das hat mich sehr geärgert. Ich kam ja da gerade zurück aus Manchester. Und dann war meine Partnerin krank und ich musste die Wäsche aufhängen.
Ja.
Das sind alles so, deswegen macht man einen Podcast. Weißt du, guck mal, ich war in Hamburg, hatte da schwer zu tun. Ich hatte gar nichts zu tun. Ich war Roadmanager für meine Frau. Du warst auf der Party von
Pascal. Pascal Rudolf, liebe Grüße gehen raus an unseren Kollegen Pascal Rudolf.
Wo hast du den ESC gesehen dieses Jahr?
Ich habe den gar nicht gesehen.
Komisch.
Ich hatte eine Mucke.
Er musste arbeiten.
Er musste arbeiten, ja.
Also dann sind ja Songwriting-Camps ja ganz offensichtlich auch, wie wir jetzt nicht wussten, Scene, aber durchaus auch öffentlich sehr auch erfolgreich. So. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie wert das jetzt eine Insider-Information ist oder ob das allgemein bekannt ist, dass das
Das ist allgemein bekannt. Das wird gerade auch von der SUISA, also die Schweizer Komponistinnenvereinigung, quasi dieses GEMA-Pendant, wird das auch sehr lanciert.
Irgendwie. Okay.
Das ist ja auch das Schöne. Also da muss man wirklich sagen, die Schweiz ist da auch sehr aktiv, was das angeht. Die GEMA ist in letzter Zeit auch aktiver geworden. Also hat zum Beispiel so ein Flintercamp auch letztens veranstaltet und versucht dafür Songwriterinnen auch eine größere Sichtbarkeit und vor allen Dingen natürlich auch weibliche Producerinnen eine höhere Sichtbarkeit zu generieren. Aber im Vergleich natürlich zu dem, was die SUISA da jetzt schon auf die Beine gestellt hat, eben dann mit einem Gewinnersong aus dem Songwriting Camp und dann eben das Jahr drauf, dann eben auch wieder der Beitrag, der war ja auch nicht schlecht. Der hat ja, glaube ich, sogar auch wieder den Composer Award gewonnen,
das
auf jeden
stimmt,
Fall.
Hat aber vom Publikum 0 Punkte bekommen in der Publikumswertung. Ja. Das war so ein bisschen bei der Abstimmung eine große Überraschung und hat auch für Raunen dann in der Halle gesorgt.
Mhm. Aber zur Frage allgemein bekannt, finde ich, muss man schon sagen, dass wenn man mal außerhalb unserer Musikbubble Leute fragt, die wenigsten eigentlich wissen, dass hinter Songs immer Teams von Songwritern stecken.
Das stimmt auch.
Und dann Songwriting Camps, also eine besondere Form, das kennen die meisten eigentlich gar nicht. Ne? Also.
Das war jetzt schon mit dem Beispiel ESC, war jetzt ja schon sehr deep. So, mir ploppen die kritischen Fragen ploppen bei mir schon aufziehen, wobei ich jetzt vielleicht doch noch erst so ein paar umkreisende, allgemeine, offene Fragen an unsere beiden Gäste stellen möchte, weil wir eigentlich auch noch nicht so ganz, also du hast das in einem Satz kurz erwähnt, Carsten, aber vielleicht kannst auch du erzählen, Wolf, nochmal vielleicht wirklich klar zu sagen, was habt ihr gemacht? Also wie ist dieses Projekt aufgebaut und was genau sind eure Methoden, wie ihr da vorgeht?
Das Projekt ist, wie gesagt, auf 3 Jahre angelegt. Wir haben auch ein Partnerprojekt, was in Großbritannien sitzt.
An welchen Universitäten seid ihr mit den Projekten dann?
Wir sind in Lüneburg an der Leuphana Universität und das andere Projekt ist an der University of Huddersfield. Da gibt es quasi eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die das Pendant zu uns beiden ist. Mhm. Und vom methodischen Setting her haben wir so eine Dreiteilung. Also sozusagen das Zentrale unseres Datenkorpus sind quasi Interviews. Da haben wir zusammen über 50 Interviews gemacht mit Songwriterinnen, Producerinnen, A&Rs von Verlagen, anderen Industriemenschen, die an Schalthebeln sitzen. Und das sind, wie gesagt, insgesamt über 50. Wir haben dann auf den deutschsprachigen Raum geschaut. Das heißt, wir haben auch InterviewpartnerInnen aus der Schweiz dabei und aus Österreich. Und unsere Kollegin hat vor allen Dingen natürlich nach Großbritannien geschaut, aber auch eher so in die gesamte Anglosphäre. So. Also wir haben auch InterviewpartnerInnen aus den USA und aus Australien. Also das ist der erste Teil, die Interviews. Und der zweite, fast noch spannendere Teil ist natürlich immer die empirische Arbeit vor Ort direkt, also die ethnografische Arbeit. Wir waren dann auch bei Songwriting-Camps selber auch und haben uns die angeschaut mit unterschiedlichen Fokussen so ein bisschen. Also wir haben eher so geschaut auf der deutschen Seite tatsächlich in die Camps, die, würde ich jetzt mal sagen, Industriestandard haben. Und unsere Kollegin, die hat vor allen Dingen in dem Bereich auch geschaut von sogenannten Retreat-Style-Camps. Das gibt es gerade in Großbritannien sehr stark.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist zum Beispiel...
Da ist eine Yoga-Lehrerin mit dabei beim Retreat-Style-Camp.
Das kann dir auch natürlich auch beim Industriestandard-Camp kann dir das auch passieren.
Sehr gut.
Zum Beispiel war ich auch bei einem Camp dabei, wo sich Leute hätten auch tätowieren lassen können. Irgendwie, also so ein Rahmenprogramm gibt es des Öfteren auch mal.
Entschuldigung, ich wollte jetzt keine unspezifische Frage stellen, aber es ist ja schon mal eine spannende Sidequest jetzt mal, dass es doch so ein bisschen Happening-Charakter hat.
Natürlich, ja. Okay. Also Songwriterinnen und Künstlerinnen, die beschreiben das relativ regelmäßig immer damit auch, dass das quasi Klassenfahrt-Experience so ein bisschen ist. Natürlich aber auch mit einem ernsteren Hintergrund. Also ganz viele sind natürlich dann am Anfang auch relativ, auch wirklich alte Häsinnen und Hasen. Die sind auch sehr aufgeregt am Anfang oder können sehr aufgeregt davor sein, weil du hast halt immer die Angst, so ein bisschen dich da zu blamieren bei diesen Camps, weil du weißt vorher nicht, das ist zum Beispiel relativ häufig so, dass du vorher nicht weißt, also die Künstlerin oder so, die weißt du, für wen du schreibst, aber du weißt nicht mit wem. Das heißt, du weißt nicht, wie sind zum Beispiel die Kompetenzen aufgeteilt.
Also das hat so einen Blind-Date-Charakter fast.
Tatsächlich, ja. Und wenn du die Leute vorher nicht kennst, dann muss am Anfang auch immer erstmal geklärt werden, wer hat denn überhaupt welche Skills zum Beispiel.
Wie lange dauert so ein Songwriting-Camp?
Das ist ganz unterschiedlich. Und das ist auch jetzt nicht genormt. Ne? Also es gibt, also gerade die Songwriterinnen halten auch so Sachen, die nur einen Tag dauern, aber es sind mehrere Teams zum Teil für Songwriting-Camps. Und dann kann das eben auch bis zu 2 Wochen dauern. Ich hatte auch mal jemanden, der hatte davon von einem Monat berichtet, wo es einen Monat lang ging und die hatten dann für einen Monat lang eine Finca auf irgendeiner balearischen Insel gebucht. Und
mit der Nelcult, Villefranche-sur-Mer, da war doch auch mal so ein Songwriting-Camp, oder?
Ja. Was, wo, wer, wie?
In den 70ern.
Egal. Nein, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Okay. Da gab es das noch nicht.
Gut.
Also, oder man nannte es jedenfalls noch nicht so.
Das wird der Unterschied gewesen.
Nur Wolf hat es verstanden.
Vielleicht noch ergänzend zum Forschungsdesign. Wir haben auch selbst ein Lab, also ein Songwriting Camp im Sinne eines Labs organisiert und durchgeführt. Das heißt, wir sind selber in die Rollen geschlüpft, der A&Rs, der Publishers, der Musikverlage und haben sozusagen kuratiert im Sinne von Songwriter ausgesucht, KünstlerInnen ausgesucht, selbst die Räumlichkeiten gebucht, organisiert, eben uns die Fragen gestellt, wie gestalten wir den Zeitplan, welche Punkte ergänzen wir als Socializing und ähnliches. Das ist also ein relativ neuer, spannender Ansatz, wie ich finde. Also ich bin ja selbst sehr aktiv in der Artistic Research, in der künstlerischen Forschung. Und das ist ja eigentlich auch Teil eines größeren Veränderungsprozesses in der Forschungslandschaft zurzeit, den man Practice Research nennen könnte. Nicht im Sinne von praxeologisch, wie wir das jetzt schon im Nachgang von Bourdieu, Reckwitz und so weiter kennen, sondern eben als ein experiential, also erfahrungsbasiertes Forschen, wo der Forscher selbst in die Rolle schlüpft des Ausführenden und das auch bewusst reflektiert. Mit dem intensiv reflektieren, das haben wir jetzt noch nicht ganz so extrem weit getrieben, aber dieser Ansatz, diese erfahrungsbasierten Aspekte mit reinzubringen, finde ich total wichtig und spannend, weil das bringt halt nochmal irgendwie eine weitere Forschungsebene mit rein, weil das basiert ja auf unserer Forschung davor und verknüpft sich auch mit unserer Forschungsreflexion im Nachgang der Interviews und so weiter. Also das finde ich unglaublich spannend, dass wir das in diesem Design mit drin haben und wichtig auch.
Und da ist dann eben auch eine ganz andere Datensorte noch mit dabei, nämlich Videografien. Bei den Ethnografien ist es ja eigentlich immer nur so, dass man eben tatsächlich nur sein Notizbuch hat und in das Notizbuch halt seine Notizen reinmacht. Und wenn man eben Glück hat, und das Glück hatte ich dann ein paar Mal auch, habe ich dann noch ein Aufnahmegerät hinstellen können und das quasi abhören können, was da passiert. Ist natürlich gerade interessant, was die Diskussion immer dazwischen angeht und wie das musikalisch dann entsteht. Und das Best-Case-Szenario war dann auch noch, dass ich so ein Screen-Recording machen konnte von Google-Dokumenten, wo die dann eben anfangen, ihren Text da zu schreiben und dann sich die Wörter hin und her werfen. Aber diese Perspektive mit diesen Videografien, also dass man diesen Prozess dann auch noch mit den ganzen Blickfolgen und mit den ganzen gestischen Aspekten, die da eine Rolle spielen oder auch allein schon die Settings, wie Leute sich im Raum bewegen oder dreht sich die Producer-Person überhaupt mal um während des Produktionsprozesses oder ist die quasi tatsächlich immer komplett immersed in dem, was sie macht und das andere ist ein ganz komplett anderer Raum, der parallel irgendwie passiert. Weil das muss man ja auch mal sehen, dass gerade diese Songwriting-Camps zeitlich so stark verdichtet sind. Also die sind ja quasi sozusagen die Verdichtung dessen, was immer schon passiert, diese Session-Games. Ne? Da kann man in Berlin halt einfach sagen, man trifft sich halt 13 Uhr oder so, dann schreibt man 2-3 Stunden zusammen, dann gehen wir was essen und wenn wir noch Bock haben, schreiben wir weiter oder wir machen es halt in 2 Wochen oder nie mehr.
Oder mal kurz zum Methodischen, auch da Videografie mit Live-Coding, also Simon Barber und ich, Simon Barber ist ein Kollege aus UK, der auch Praktiker ist und Musikwissenschaftler auch, glaube ich.
Ja.
Und wir haben beide quasi auch live gecodet, das heißt, es ist also mal mit einer anderen Expertise die Prozesse analysiert und parallel hatten wir noch 2 Kolleginnen, die als ethnografisch im Raum saßen und ihre eigenen Notizen haben. Also wir haben eine Verschränkung von verschiedenen dokumentarischen Methoden hier, die wir da nutzen. Also,
ja. Und das war euch vor allem möglich dann bei dem Songwriting-Camp, was ihr selbst organisiert habt, dass ihr mit der Videografie auch reingeht und bei den anderen, klar, das sind dann ja eben auch in, ich sag mal, musikindustrielle Prozesse, die normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ja. Da war es wahrscheinlich dann nicht so möglich, nicht so gerne gesehen. Ihr anonymisiert auch in der Forschung die Teilnehmenden
von Wollte ich gerade fragen, also ihr werdet es sicherlich, da müsst ihr bisher nicht stillschweigen auch, ne? Also es ist schwer für die Publikationen, da werden sicherlich Sachen anonymisiert.
Ja, also gerade auch natürlich bei den Camps, die wir besucht haben, müssen wir auch natürlich sehr aufpassen für die breite Öffentlichkeit wird es relativ schwierig sein, die jetzt wirklich rauszufiltern. Aber natürlich, wenn du Insiderin bist
in der Szene,
dann weiß man schon, wie viele Camps, Songwriting-Camps es zum Eurovision halt gibt. Ne?
Ja. Wie seid ihr überhaupt da rangekommen an diese Camps? Wie groß war da die Bereitschaft, euch in diesen Prozess mit reinzunehmen?
Sehr gering.
Es ist ja wie in der Musikindustrie generell. Ne? Das sage ich ja meinen Studierenden jetzt in der künstlerischen Ausbildung, die ich mache auch immer. Es ist ein People's Business, es ist ein Netzwerk-Business. Du musst mit den Leuten in Kontakt treten und darüber ergeben sich Netzwerke und Zugänge. Und genauso war es bei uns eigentlich auch. Also wir brauchten 1, 2, 3, ja schon eigentlich Gatekeeper am Anfang, muss ich sagen, die uns dann darüber, dass wir da Vertrauen gewonnen haben oder vielleicht auch durch unseren Chef Michael Ahlers eben als Principal Investigator, der auch einfach früher in der Musikindustrie tätig war und darüber auch Kontakte noch hat, eine ganze Menge. Darüber haben wir Zugang bekommen und das Netzwerk eigentlich aufbauen können langsam. Mhm. Und wenn man einmal drin ist, dann erzählen sich die Leute auch ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass es da so diese Leute gibt, die da ein bisschen Forschung betreiben und dann kommt man halt über Vitamin B weiter an der Stelle. Ja.
Ich möchte ein bisschen den Partycrasher spielen, obwohl es sehr spannend ist, weil wir jetzt ein bisschen abgedriftet ist. Carsten, du sprachst sozusagen von 3 Aspekten der Forschung, aber wir sind immer noch bei Aspekt 2. Also die dritte Säule fehlt, glaube ich.
Ach, du meinst jetzt wegen Datensorten?
Nee, im Allgemeinen. Die Frage haben wir gestellt, wie ist das Projekt aufgebaut? Und du hast sozusagen erst erzählt von den Interviews, dann, dass ihr reingegangen seid.
Ja. Und dann hat Wolf die dritte.
Die Ethnografie
und Practice Research.
Und Practice Research. Genau. Das sind sozusagen die 4 Säulen.
Sind 3 Säulen. Ja. Interviews, Ethnografie und das Lab.
Ja.
/ Videografie.
Ja. Wäre das denn? Jetzt habe ich es.
Genau. Das wäre.
Mal jetzt für die Dummies da draußen nochmal zusammen.
Gut, dass wir es nochmal zusammengefasst haben. Ja, immer richtig sowas.
Gut.
Okay, tolles Projekt. Wir verlinken das Projekt übrigens auch auf unserer Website. Dann könnt ihr da auch nochmal auf der Website die offiziellen Informationen lesen. Und hier gibt es dann ja quasi schon fast so kleine Zwischenergebnisse, was ich ganz schön finde. Vielleicht fast so ein bisschen exklusiv, auch wenn ihr schon ein paar Zwischenergebnisse, glaube ich, teilweise publiziert habt oder einen Einblick ins Projekt gegeben habt. Du hast vorhin, Carsten, vor allem gesagt, mit welchen Fragestellungen ihr in dieses Projekt hineingeht und dass es euch ja auch um größere soziale Kontexte geht, um die Verortung solcher Songwriting-Camps innerhalb musikindustrieller Prozesse. Lass uns doch mal einen kleinen Blick werfen auf erste Zwischenergebnisse, sofern ihr die nach außen hin mitteilen dürft. Gibt es da eine Verschwiegenheitsklausel?
Naja, also was die Verschwiegenheit angeht, geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir nicht unsere Quellen offenlegen dürfen. Ne? Also wir dürfen ja immer sagen, die und die Person ist jetzt Songwriterin und Producerin. Also wir arbeiten mit so einem QDA-Programm, also Qualitative Data Analysis Software. Und da haben wir auch verschiedene Variablen eingeführt, weil ganz viele der Leute, die wir interviewt haben, haben nicht nur eine Rolle. sondern haben ganz viele Rollen. Also die können halt Parallel-Songwriterin sein oder und Producerin und gleichzeitig auch einen eigenen Verlag haben zum Beispiel und in verschiedenen Branchen unterwegs sein. Was jetzt Ergebnisse oder Teilergebnisse angeht, das ist natürlich relativ, also wir haben relativ breit schon Sachen, die interessant sein können. Das ist immer oftmals so das Problem an solchen breiten Forschungen. Mir fällt es jetzt gerade schwer, eins rauszupicken.
Ja. Ihr dürft aber drüber sprechen. Also
wir können schon drüber sprechen.
Wir crashen jetzt keinen Peer-Review-Prozess, weil die dann sagen, ja, das haben sie ja schon beim Musikgespräch erzählt.
Aber es ist jetzt so, wenn ich jetzt frage, wer hat den neuen Planer-Song von Miley Cyrus geschrieben und ihr wisst es, dann wäre das wahrscheinlich so, dann solltet ihr das wahrscheinlich nicht erzählen. So.
Ja, wir können zum Beispiel sowas auch besprechen, wo das erste Songwriting-Camp war überhaupt und wo es natürlich zum Beispiel in Deutschland was das erste wahrscheinlich war.
Ja, dann so lass ungefähr. Uns da doch mal in die so Historie gehen. Ich würde es jetzt mal quasi losgelöst von eurem Projekt, wenn wir wirklich in die Historie gehen, noch einmal quasi einen Schritt zurückgehen und schauen, woher kommt denn überhaupt so ein arbeitsteiliges Schreiben? Ich habe im Vorwege auch einen Text nochmal durchgearbeitet, den ich mit herausgegeben habe, auch deswegen kenne ich das Projekt ohnehin. Und was ja das Besondere an diesem Songwriting-Camp ist, ist, dass da Leute mit einem gewissen Ziel, quasi projektorientiert zusammenkommen und arbeitsteilig an einem Song letzten Endes arbeiten. Mhm. Und wir kennen aber ähnliche Formate der arbeitsteiligen Songerstellung auch aus der Historie populärer Musik, nicht nur populärer Musik, aber gerade so, also Stichwort Tin Pan Alley ist so ein großes Ding, wenn es um Musik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA geht. Ich bin immer mal in London, da gibt es die Denmark Street, wo quasi Ähnliches vorzufinden war. Das heißt, verdichtet auf einem Raum in einer Straße in der Denmark Street eben Musikverleger und dann die entsprechenden Räumlichkeiten, wo auch arbeitsteilig komponiert, getextet, arrangiert, aufgenommen etc. wurde. Was zeichnet denn jetzt das Songwriting Camp als solches aus und grenzt es vielleicht auch ab von beispielsweise der Arbeitsweise in der Tin Pan Alley?
Na, die Grenze ist ja vor allen Dingen, was du jetzt ja schon angedeutet hast, ist die zeitliche Komponente, ne? Also während das für die ganzen Leute in Tin Pan Alley oder auch im Brill Building oder im Eldon Building und auch bei Motown beispielsweise oder dann später Nashville, wo es das ja überall wieder gibt. Was eben der Unterschied ist, ist, dass die Leute tatsächlich das von Montag bis Freitag zwar immer machen, aber immer trifft man sich dann an dem einen Tag mit dem und am anderen Tag mit dem. Manchmal macht man das, ich glaube gerade in Nashville oder so, war das öfters auch so, da hast du dann mehrere Sessions am Tag oder so. Und bei dem Songwriting Camp kann man das ja gar nicht so machen, weil man da zum Teil ja irgendwo hinfährt auch. Ja. Ne? Natürlich passiert zum Beispiel in Deutschland auch viel in Berlin auch. Aber auch da werden dann immer so Leute reingeholt. Ne? Und dann ist so ein Songwriting-Camp so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch wie, sagen wir mal, ich hatte jetzt kurz gedacht, zum Beispiel wie bei Festivals irgendwie, da fliegt halt jemand aus den USA, fliegt halt hier rüber irgendwie und dann ist der für einen Monat halt da und dann fährt er halt von Festival zu Festival, damit sich das lohnt. Und so kann es beim Songwriting-Camp ja auch oft sein, sozusagen. Dann lädt man halt eine Künstlerin ein von irgendwoher oder irgendeinen Songwriter und mit denen wollten alle schon mal schreiben und dann kommen halt alle, die mit dem schon mal schreiben wollten und mit der Person dann für eine Woche dahin zu dem Songwriting Camp oder auch nur an einem Tag, dann ist vielleicht immer nur der eine Songwriter oder die eine Songwriterin, die eben aus den USA kommt, die ganze Woche da und alle anderen, die mal mit dir arbeiten wollen, kommen dann am Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag oder was, wann auch immer so ein. Das ist so ein bisschen, die zeitliche Aspekt ist halt so ein bisschen was anderes.
Wenn du den zeitlichen Aspekt ansprichst, würde ich gerne nochmal auf mein Villanelle-Cott-Beispiel, also jetzt, wir lösen das auf, die Stones haben ja da Exile on Main Street aufgenommen und da habe ich ja jetzt gerade ein bisschen bedeutungsschwanger gesagt, das war ja auch sozusagen ein Songwriting-Camp, so, da waren ja jetzt nicht nur die Stones, sondern dann waren ja auch die Ehefrauen und Stakeholder und Produzenten und Musiker. Und jeder hat dann, am Ende steht Jagger Richards drauf, aber jeder wird da seinen Beitrag zu geleistet haben. Und da waren die ja sozusagen auch über einen Zeitraum in einer Villa zusammen. So, mit natürlich ist das Ganze dann ideologisch aufgeladen mit Drogen und Anekdoten. Mhm. Wenn du sagst, dass dieser Tin Pan Alley 9-to-5-Job ist das eine. Und sagen wir mal so, diese etwas ideologisch aufgeladene, wir sitzen hier zusammen in der Villa Nelcott und schreiben ein Album. Was man ja dann auch, weiß ich nicht, von den Foo Fighters, also das ist ja auch so ein Idiom aus Rock-Pop-Band-Geschichten. Wie grenzt das sich denn sozusagen davon ab. Weil da hat man ja zumindest, wenn man jetzt auf den Parameter der zeitlichen Ebene und des Eingesperrtseins, sage ich jetzt mal, hat man ja dann und das Vergnügen nebendran. Also, wiefern ist die Villa d'Alcott kein Bandcamp oder kein Songwriting-Camp?
Na, die Grenzen sind fließend, würde ich sagen. Es lässt sich natürlich nicht ganz sauber einfach trennen. Ne? Hm. Man müsste jetzt reinschauen, war da eine größere Gruppe weiterer SongwriterInnen am Start oder nicht?
Ja.
Das wäre schon mal ein großer Unterschied. Ne? Mhm. Also vielleicht muss man da das nochmal irgendwie ein bisschen klar machen, auch von der historischen Perspektive. Also Tin Pan Alley mit dieser Idee von Songwriter-Teams, ja, Rodgers und Hart und so weiter. Dieses Modell ist näher dran an einer Tragédie-Lyrique mit Lully und Molière als an den Songwriting-Camps des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Ja. Mhm. Weil einfach diese Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum erstmal als Modell, wo dann wirklich sehr viele Werke, ja, Rodgers und Hart, die haben 800 Songs zusammengeschrieben oder so. Ja, also das ist eine ganz andere Hausnummer so im Vergleich, wohingegen du eben bei den Songwriting-Camps, wie Carsten das auch schon schön erklärt hat, für kurze Zeit, manchmal nur für einen Tag, mit denen anderen Songwriter, der anderen Songwriterin zusammensteckst, am nächsten Tag mit einer völlig anderen Person und die vielleicht auch nie wieder siehst und nur auf dem Papier nachher oder bei der GEMA oder bei den sonstigen Abrechnungslisten du zusammen mit dieser Person erscheinst.
Also ich habe in den Basics des Projektmanagements gelernt, ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Letzten Endes ist es dann Songschreiben als Projekt, wohingegen ne? Rolling Stones, das hat erst ein Ende, wenn wenn Mick Jagger und Keith Richards versterben.
Ja, ja. Und die Idee von so einem, also von diesem Treffen, was ich, Writing-Treffen, wie auch immer wir es nennen wollen, das ist ja schon immer ein Konzept der Pre-Production in der Popmusik, dass man halt Songs vorproduziert, sich dafür auch meistens andere Orte nimmt. Ja, eben. Einfach ein Studio ist ja schon ein außeralltäglicher Ort.
Das ist ein Jam-Session-Charakter natürlich. Eine Jam-Session ist ja auch eine ähnliche Form.
Ja.
So.
Ja.
Und
ja.
Also, was ihr jetzt ja gemacht habt, oder das ist ja wahrscheinlich auch Kern dieses Projektes, dass ihr das Songwriting wirklich auf das Songwriting beschränkt. Jetzt habe ich diesen sehr schönen Text übrigens, den du in der Tat wirklich rausgegeben hast, habe ich auch gerade gesehen, von Michael Ahlers und Jan-Peter Herbst gelesen, den wir auch verlinken.
Natürlich.
Genau. Ihr öffnet das Feld auch für Producer und für Engineer. Also Songwriting ist in der Definition jetzt nicht nur, ich nehme einen Stift und schreibe einen Text über die Liebe, sondern das spielt jetzt in dem Kontext, sind da mehr Protagonisten, mehr Experten anwesend.
Ja, das ergibt sich ja aus dem Produktions- und Kreativlogiken. Also es gibt den engen Musikproduktionsbegriff, bei dem wir beim Recording, Mixing, Mastering sind. Und es gibt einen erweiterten, spätestens seit der Digitalisierung und die ersten digitalen Tools in der Produktion haben wir seit den auslaufenden 80er Jahren. Spätestens seitdem überlagern sich die Prozesse. Also man spricht vom Writing in der DAW, also im Recording, in der Recording-Software, sodass da zwangsläufig die Rollen sich auch mehr und mehr überlagern. Also sicherlich gibt es immer noch Spezialisierungen, Topliner und so weiter, die halt vorrangig die Lyrics schreiben oder nur die Melodien schreiben, aber es gibt eben auch die man immer noch Produzent oder Produzentin nennt, aber die genauso gut Songwriting-Skills haben im Sinne von, sie können gute Chordfolgen oder gute Melodien oder Rhythmen schreiben. Ja.
Du hast eingangs gesagt, Wolf, dass den meisten Leuten das wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, dass Songs auch in Teams entwickelt werden. Ne? Also ich weiß ein bisschen aus der Popmusik-Historie, wenn wir auch schauen, was, ich sag mal, vor den 60ern passiert ist, wie in den 50ern so die frühen Pop-Rock-Nummern geschrieben wurden, da war es total gang und gäbe, dass eben die Person, die den Song interpretiert, nicht unbedingt die Person ist, die den Song komponiert. Das ist was dann in den 60ern mit der British Invasion eigentlich vor allem kommt. Ne? Also wenn wir uns bei Elvis die Song-Credits angucken, da steht selten Presley hinter. Mhm. Sondern der hat vor allem interpretiert und auch, wenn wir jetzt bei der British Invasion sind, die Beatles haben auch anfangs erstmal nur interpretiert und dann eigene Sachen geschrieben und dann wurde das erstmal oder für manche Teile der Musik, gerade für Rockmusik, weil da dann auch so Authentizitätsnarrative mit dranhängen, zu so einer Art Standard, dass man davon ausgegangen ist, okay, Composer, Interpretin, sowohl im Studio wie auch auf der Bühne sind die gleichen Personen und du hast dann diese Personalunion, was für weite Teile von populärer Musik aber nie der Fall war und gerade in so einem heutigen modernen, sehr professionellen, sehr kompetitiven Arbeitsfeld auch dann vielfach aufgeteilt ist, was ich auch total legitim finde. Also ich finde dieses Authentizitätsnarrativ, was da teilweise als Forderung an MusikerInnen herangetragen wird, finde ich gar nicht so erstrebenswert. So im Film ist das total normal, dass man deutlich macht, wie viele Personen daran beteiligt waren. Im Abspann kommt das mit Name aufgeführt, wer da alles was gemacht hat und so. Und wenn Max Giesinger sagt, ja, ich habe den Song nicht ganz alleine geschrieben, sondern da war noch Person XY dabei, dann hauen alle auf ihn ein, dass er doch kein richtiger Singer-Songwriter ist oder so. Finde ich schon schwierig teilweise. Wie viele Personen sind denn bei der Entstehung von so einem Song in so einem Camp dran beteiligt und wer ist das? Was sind die Aufgaben? Du hast gerade schon so ein bisschen den Teppich ausgerollt.
Genau. Also es sind meistens 3 Leute. So, das ist so die Standardsituation, 3 bis 4 Leute. Kommt im Wesentlichen auch darauf an, ob die Künstlerin oder der Künstler mitschreibt selber an den Songs. Also das hängt zum Beispiel zum Teil davon ab, um welches Genre handelt es sich jetzt hier. Und wenn die, also es wäre sozusagen die erste Rolle, ne, Künstlerin oder nicht.
Das sind die das nachher singen.
Das sind auch, die das nachher performen, genau. Ja. Dann kommt immer die zentrale Rolle der oder des Session Producers, ja, männlich meistens, also eigentlich zu, ich glaube, es sind auch immer noch einstelliger Anteil in der deutschen Musikindustrie an Frauen überhaupt, die Producerinnen sind. Das ist sozusagen auch gesetzt, sozusagen, der oder die Producerin. Und dann kommt es immer darauf an, welche Rollen kann zum Beispiel die Künstlerin oder der Künstler selber ausfüllen, auch wenn die dann anwesend ist. Sind die zum Beispiel eher darauf aus, die Lyrics zu schreiben oder sind die eher evaluativ unterwegs? Also wollen die sich eigentlich nur anhören, was in dem Prozess jetzt passiert und sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut? Oder haben die selber Skills am Instrument oder so? Ne? Dann gibt es oftmals eben nur noch eine Person, die wir jetzt tatsächlich als die oder den Songwriterin oder Songwriter benennen. Also das ist oftmals eine Rolle sozusagen, die so ein bisschen eher so Regisseurin-Rolle hat, irgendwie würde ich jetzt mal sagen. Und dann zum Beispiel auch die musikalische Struktur zum Beispiel auch vorgeben kann, wenn das nicht die Producerin selber macht. Mhm. Und dann kommt noch eine zusätzliche Rolle dazu für einen Lyricist oder Toplinerin. Und da ist da sozusagen
dann sind wir bei 4 Personen schon.
Lyricist oder Topliner. Ist es oftmals.
Was ist der Unterschied zwischen Topliner und Lyricist?
Also Lyricist wäre zum Beispiel, ist ja eigentlich eine Person, die hauptsächlich die Texte schreibt.
Mhm. Und Topliner?
Und Topliner, das ist eher so ein Hybrid. Ne? Also die machen dann eher die Melodie mit den, also die Hooks zum Beispiel. Ne?
Okay.
Die sind halt spezialisiert auf diese ganzen Sachen, die am Ende dann im Kopf bleiben.
Okay. Nämlich
dann
nicht nur sowohl bezüglich Melodie als auch bezüglich Text.
Genau, also meistens dann beides auch. Ne? Also manchmal sind die auch ganz relativ gut, machen vor allen Dingen die Melodien, ja. Mhm. Aber oftmals ist das ja auch immer sehr stark miteinander auch verbunden. Ja?
Ja.
Das heißt also, 3 Leute hat man meistens Minimum. Das heißt, jemand, der sich um die Production kümmert, jemand, der sich um die Lyrics kümmert. Und dann eine Person, die eigentlich immer Sachen ausfüllt, die so fehlen. Und das macht meistens die Songwriterin-Person, ne? Die dann da jetzt in Sachen reinschlüpft, wo die Person halt merkt, irgendwie da fehlt was noch an Essenz oder
okay.
So. Ne?
Und du hast jetzt gesagt, ein Artist ist eigentlich immer auch mit dabei. Das heißt, dass...
Nee, nein, nicht nein? Zwingend, nein.
Okay.
Also die erste Entscheidung ist, wenn es darum geht, wie viele Leute sind im Raum, wird für Artists geschrieben, mit Artists oder einfach auf auf Pitch zum Beispiel.
Okay.
Das sind eigentlich die 3 Versionen. Auf Pitch bedeutet zum Beispiel, sagen wir mal, Eurovision wäre so ein Fall oder könnte so ein Fall sein, dass man einfach einen Song schreibt und den jemanden anbietet. Wenn man nicht gleich schon eine Künstlerin vor Augen hat oder sagen wir mal für ein spezifisches Land, beispielsweise, wo wir das Beispiel schon hatten, vorhin Schweiz. Die Schweiz hat Schweizer KünstlerInnen und die Schweizer KünstlerInnen schreiben dann zum Beispiel für ein ESC oder in Belgien gibt es das, glaube ich, auch als Camp. Da passiert das auch. Und jetzt in diesem Jahr ist es auch in ganz vielen Ländern aufgeploppt, wo dann die Leute selber ihre Artists mitbringen auch. Ne? Und dann guckt man halt, wer dann am Ende dann auch in irgendwelchen Ausscheiden da gewinnen kann.
Okay, verstehe ich jetzt ein bisschen besser.
Die Größe 3 bis 4 Personen ist übrigens auch so im normalen Session-Game. Also beim normalen Songwriting in Sessions ist eigentlich auch so die Standardgröße.
Okay, 3 bis 4 Personen ist ja jetzt auch eine überschaubare Größe. Sitzen die dann irgendwie zusammen in einem Zimmer um ein Klavier herum? Wie stelle ich mir die Räume vor? Welche Instrumente werden da genutzt? Wie wird das technisch ausgestattet?
Mhm. Also es kommt natürlich auch wieder darauf an, wo jetzt genau das Songwriting-Camp stattfindet, ob jetzt in einem Hotel oder in der Finca. Da ist es natürlich wirklich sehr rudimentär nur ausgestattet. Und da gibt es natürlich dann auch kein Klavier. Da hat vielleicht noch jemand eine Gitarre mit. Aber natürlich in einem großen Studio kann es natürlich auch schon mal sein, dass da ein Mischpult steht, ein großes, was aber meistens auch gar nicht benutzt wird. Sondern da sind wirklich nur tatsächlich ein Laptop vom Producer und 2 Abhören. Das ist so sozusagen die Standardausstattung. Ein gutes Mikrofon noch dazu, selbstverständlich.
Und MIDI-Keyboard.
Und ein MIDI-Keyboard, selbstverständlich, genau, ja.
Okay, das heißt, es wird im Rechner direkt in der DAW dann komponiert und schon so ein bisschen produziert? Was entsteht da alles?
Genau, das ist also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass es nicht mehr so ist, dass sich da irgendjemand mit Papier und Stift hinsetzt und den Song skizziert, sondern eigentlich ist auch für die produzierenden Personen ist es immer wichtig, dass die am Ende ein Produkt haben, was schon so gut wie möglich die Idee des Songs wiedergibt und natürlich auch Anteile dessen sollen später auch in die finale Produktion übergehen. Weil es natürlich auch darum geht, dass gerade die Producerinnen, die wollen eben auch Masterpunkte bekommen, weil die Masterpunkte sind das am Ende, wo tatsächlich das Geld rausspringt.
Das bedeutet, in der Vorproduktion produzieren sie schon bestimmte Arrangements, legen bestimmtes Sounddesign fest und sie hoffen, dass das dann im finalen Produkt mit drin ist, damit sie quasi noch Geld bekommen. Weil wenn es rausfliegt, dann kriegen sie keine Kohle dafür, sondern die Person, die das finale Produkt produziert hat.
Genau. Und die Lyrics werden auch nicht mehr per Hand aufgeschrieben. Das ist sozusagen auch so ein bisschen eine Folge der Corona-Pandemie. Da hat sich dann immer stärker durchgesetzt, dass man dafür vor allen Dingen Google Docs benutzt oder andere Tools, die zu kollaborativem Schreiben genutzt werden können. Und da hat man dann natürlich dann auch den Vorteil, dass man genauso wie in der DAW, in der ja dann alles schon digital und super verarbeitbar vorliegt, dass man da dann auch schon den Songtext quasi soweit fertig hat und den dann einfach nur noch für eine spätere Bearbeitung. Also das passiert nämlich auch oftmals noch, dass es nach dem Songwriting Camp ein paar Wochen später nochmal eine Session gibt, wo man nochmal Sachen überarbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass sozusagen mit dem letzten Tag oder mit dem einen Tag, an dem das gemacht wird, alles abgeschlossen ist, sondern da ist es oftmals tatsächlich so, dass wir auch noch dann von Leuten gehört haben, dass dann mehrere Wochen später nochmal über den Song drüber geschaut wird. Und wenn das nicht passiert, dann ist es meistens auch für die Songwriterinnen und für die Producerinnen, die da dran beteiligt waren, ein gutes Signal dafür, dass es wahrscheinlich gar nichts wird mit dem Song. Dass der ganze Tag quasi, den sie da an Arbeit reingesteckt haben und vielleicht auch die Kosten, die sie hatten, vielleicht für Anreise, weil nicht alle kriegen das von ihren Verlegerinnen bezahlt oder auch von den anderen Veranstalterinnen, die solche Songs veranstalten, dass sie das Geld, was sie da reingebuttert haben, dass das auch verloren ist.
Das heißt, die fahren auf eigenes finanzielles Risiko teilweise dahin, nehmen an diesen Camps teil. Ja. Kriegen die überhaupt Bezahlung? Gibt es Leute, die prinzipiell irgendwie dafür im Vorwege bezahlt werden? Oder?
Das gibt es schon. Das sind aber dann natürlich diejenigen, die es auch schon geschafft haben, sozusagen. Ne? Also das heißt, je erfolgreicher jemand schon ist in dem Business als Songwriter, Songwriterin, desto eher kann diese Person sich das auch einfordern, eine sogenannte Walk-in-Fee zu bekommen. Also einfach nur fürs Erscheinen, wie man das eben auch von anderen Berufszweigen so kennt. Ne?
aber es ist so sehen, oder?
Das ist ja auch so, die besonderen Gäste, die kriegen dann auch eine Walk-In-Fee, um hier im Podcast zu sein.
Ja, achso, ach, übrigens, ja. da mache ich ja Geld auf den Tisch, ne?
Ja, genau.
Aber ansonsten ist es leider generell so, aber das ist eben auch außerhalb der Songwriting-Camps so, ne? Also auch in normalen Songwriting-In-Sessions werden die Leute, die jetzt abgesehen von den wirklich gut etablierten, werden eingeladen, kommen dorthin, schreiben 3-4 Stunden lang in einem Song und es ist im Grunde genommen eine Investition, also eine Kreativinvestition in einen erhofften Erfolg, sozusagen. Ja. Und erst wenn der Song gepickt wird, und es wird ja unglaublich viel geschrieben, und wir bei diesen Camps, wenn da 3 Tage lang in 6-7 Teams parallel geschrieben wird, da reden wir am Ende auch von 20-30 Songs unter Umständen. Ja. Davon wird vielleicht einer gepickt. Ja. Oder auch vielleicht gar keine. Das heißt also, ich weiß nicht genau, wenn ich da hingehe, da mitmache, die Kosten habe, vielleicht oder zumindest einen Teil der Kosten tragen muss. Ich weiß nicht, ob diese 3 Tage Arbeit nachher für mich sich lohnen oder wann sie sich lohnen. Das ist nämlich der nächste Aspekt, denn diese Songs werden auch erst teilweise in 2, 3, 4 Jahren veröffentlicht.
Ja, ja, das kann ich mir. Wobei, jetzt, ich hätte jetzt gerade die Frage gestellt, lohnt es sich? Ich meine, du redest ja hier von schwer prekären Verhältnissen, dann, ja, also die laufen absolut da rum und hoffen. Aber ich habe mich jetzt selber in meinem Gedanken gedacht, so, ja gut, also in diesem Business, in dem wir ja alle irgendwo ein Stück weit drinstecken, laufen ja alle rum und hoffen. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, ja, wie klein ist die Spitze, also wie viele Singer-Songwriters gibt es auf der Welt und wie viele Leute sind davon Millionäre geworden? Oder wo wir hier über Westernhagen und Grönemeyer gesprochen haben, also wie viele Leute sind am Ende an der Spitze? Und das kannst
und dann musst du ja nochmal gegenrechnen. Also was, ja, was verdienen denn die Top-MusikerInnen,
ja,
und was verdienen Top-Manager?
Ja, ja, und dann kannst, so, du gucken, wie ist es in der Ballettbranche, noch, mhm, schlimmer, wie ist es in der klassischen Branche, mindestens schlimm, genauso schlimm.
Theater ist hart.
Theater. Also das ist sozusagen ja in fast jedem künstlerischen Beruf. Ich will es jetzt nicht kleinreden, aber es ist.
Aber jetzt nicht die Berufsmusiker in Sinfonieorchestern gegenüberstellen zu Songwritern, yeah, in der Popmusik, bitte.
Also du meinst Popmusik, Songwriter, das ist ja wirklich dann wahrscheinlich so der Bodensatz. Also die verdienen ja wahrscheinlich gar nichts, es sei denn, die Songwriter. So, beziehungsweise erst dann, wenn sie wirklich einen Hit haben. Also wie viele Songwriterinnen laufen auf so einem Camp rum, 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal, 9-mal, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, bevor sie dann halt irgendwann an einen Punkt kommen, wo jemand sagt, den nehme ich. So, also.
Aber das ist eben auch der Sinn von diesen Songwriting-Camps, dass man eben in kürzester Zeit mit so viel Leuten wie möglich was auf die Beine stellen kann, damit man sich eben diesen Backkatalog aufbaut. Weil das ist ja einfach gerade mit Spotify brauchen wir das heute. Also und allen anderen Streaming-Diensten brauchen wir das oder brauchen das Songwriterinnen heute, weil sie im Wesentlichen ja ihr Risiko splitten wollen. Also die müssen halt gucken sozusagen, dass sie damit mit dem was mitgemacht haben und zum Teil eben auch diese ganze Collab-Sache, die ganze Kollaboration, sind ja auch deshalb wichtig, dass man eben nicht nur nach außen hin, sieht man es ja wieder nicht, ne? Also kaum jemand schaut in die Spotify-Credits rein, ja, aber es ist natürlich industrieintern wichtig, damit man halt weiß, man war auf der, man hat zum Beispiel mit Apache zusammengeschrieben oder sowas, ne? Weil das zählt dann auch eben für weitere Kollaboration, ne? Ja.
Wer veranstaltet diese Songwriting-Camps? Wer steckt dahinter?
Also hauptsächlich machen das Verlage, also Musikverlage, die das jetzt organisieren. Es machen aber auch Labels und dann gibt es natürlich auch noch so Intermediäre wie die Verwertungsgesellschaften, die machen das zum Teil eben auch, also die GEMA oder die SWISA sind da eben auch mit drin, aber die machen halt oftmals zum Beispiel thematische Camps, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, auch dieses zum Beispiel zur Eurovision oder eben die GEMA so Flinter-Camps, also nur mit weiblich gelesenen.
Nicht cis, hetero, männlich.
Genau, gelesenen, ja, Menschen. Und ansonsten machen das aber natürlich auch Songwriterinnen selber auch. Mhm. Die machen auch selber Camps.
Okay, und die Labels oder auch die Verlage, ja, die sagen dann, okay, ich möchte, wenn ich dann Verlag bin, ich möchte dann aber die Sachen, die dann da geschrieben werden, auch verlegen dürfen.
Die haben exklusiv Recht.
Ja. Also bei den Labels auch, die wollen dann sagen, okay, ich möchte das dann irgendwie als Album, genau, rausbringen dürfen und so weiter.
Weil die müssen das ja auch finanzieren. Also die sind ja, genau, die haben das finanzielle Risiko.
Das heißt, sie müssen Räume organisieren, das, genau, ist vor allem, ne? Ja. Catering und so weiter.
Ja. Das macht man schon in der Regel.
Genau, ja. Das müssen dann oftmals, also Catering oder sowas, müssen dann auch oftmals die Songwriterinnen selber auch nicht bezahlen.
Ja. Immerhin gibt es was zu futtern. Das ist wie, genau, früher. Also viel hat sich gar nicht geändert. Also
Spiel auf der Hochzeit darfst auch was essen.
Ja, genau. Habe ich alles schon erlebt. Wie alle wahrscheinlich. Ja, klar. Also ich bin ja dann immer als Soziologe von meiner soziologischen Herkunft, suche ich ja dann immer nach so funktionalen Äquivalenten und man empfindet hier natürlich trotzdem immer noch sehr viel. Wir haben über Tin Pan Alley geredet, also sind immer noch die Verlage dann auch die Hauptakteure in, ja, diesem Spiel. Ja. Scene, mit Blick auf die Uhr, mir fallen viele Dinge ein, die ich jetzt gerne noch mit Wolf und Carsten besprechen würde, die leider wieder wahrscheinlich das aus Zeitgründen nicht hier reinpassen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wollen wir noch 2, 3 kritische Fragen stellen, ziehen?
Ich würde sagen, wir schauen noch mal ein bisschen auf die Ergebnisse.
Okay.
Und unsere beiden fantastischen Gäste dürfen da so ein paar kleine Punkte heraus greifen, wo Sie sagen, das finden Sie besonders erwähnenswert, präsentationswürdig beim jetzigen Stand der Forschung. Und ansonsten würde ich gerne noch auf Literatur eingehen. Und im Rahmen eures Projektes erscheinen ja sowieso in nächster Zeit wahrscheinlich einige Papers. Mhm. Ich glaube, eine Monographie macht ihr nicht, ne?
Doch.
Macht ihr auch eine Monographie? Mhm, okay, Planung, ja. Cool. Ja. Das heißt, dann können alle, die jetzt Feuer und Flamme sind, nach Hören dieses Podcasts, euer Projekt auch weiter verfolgen und dann in Zukunft die entsprechenden Publikationen sich einverleiben.
Mhm. Vielleicht mache ich einen kurzen Aufschlag und versuche das kurz und knapp zu halten, was aus meiner Perspektive für mich da spannend ist. Ich gucke halt mehr auf die Kreativprozesse und interessiere mich auch mehr dafür. Und für mich ist das wirklich, also der Gegensatz, dieser eklatante Gegensatz von unglaublich hoher kreativer Energie, hohem kreativen Output, auf sehr hohem Niveau auch. Auf der einen Seite, also wirklich wahnsinnig talentierte Künstler, KünstlerInnen, und auf der anderen Seite eben dieses dann doch eigentlich ausbeuterische Modell, bei dem die KünstlerInnen selbst nicht wissen, ob sich das auch für einen Lebensunterhalt lohnt. Also wirklich diese Arbeits- und Lebensbedingungen, die eben prekär sind, wie wir es auch schon benannt haben eigentlich.
Ja. Das ist deren Risiko, ne? In der Tin Pan Alley waren sie fest angestellt.
Da waren sie fest angestellt.
Da lag jeder das Risiko Solo-Künstler
bei Künstler hat das Risiko alleine, wenn er die Hallen mit seinen Songs nicht füllt, dass er halt irgendwie kann er sich nur selber an die Nase fassen. Ja. So, wobei, sie sagt, es völlig, völlig blöde Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann. Vielleicht kannst du das kurz mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn die Antwort auf Ja fällt, dann müssen wir eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ich stelle eine Suggestivfrage. Aber die Formel für den Hitsong, den haben wir immer noch nicht gefunden. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, also
Ich kenne jemanden, der behauptet, er
ja, es gibt ja Artikel und es steht hier drin, dass es gewisse Formeln gibt und wir haben darüber auch schon gesprochen.
Warum Hits Hits werden.
Warum Hits Hits werden. Mhm. Und hier in diesem Artikel, den wir auch schon angesprochen haben, über die Songwriting-Camps gibt es auch so Methoden im Sinne von, mach mal ein bisschen so wie der oder keine Ahnung oder von, das fängt von A, B, B, A an bis hin, hör dir mal die Liner-Notes an und versuche. Aber dass man sozusagen so den Puls der Zeit in dem Moment trifft, das hat wahrscheinlich immer noch keiner geschafft. Ne?
In einem der Interviews hat jemand gesagt, dass man sich, wenn man einen Song schreibt, immer das, was jetzt gerade quasi on vogue ist, vorstellen soll, wie das in 3-4 Monaten klingen sollte. Was aber natürlich im Kontext von Songwriting-Camps immer absurd ist, weil die Songs dann meistens ja erst nach 3 oder 4 Jahren zum Teil herauskommen. Und da bringt es halt jetzt auch nichts mehr, sich dann imaginiert zu haben, wie es vor 3 oder wie es in 3-4 Monaten aussehen soll.
Das ist also auch nur ganz kurz, aber das ist halt natürlich gerade in der digitalen Musikproduktion eigentlich absurd, weil wir es mit Trends haben, mit Sounds haben, die auch neu durch neue Veröffentlichungen der Musikindustrie oder Technologieindustrie mitgestaltet werden und Retrowellen von alten Sounds und so weiter. Das kann man gar nicht voraussehen. Ja? Da gibt's aber das ist eine ganz andere Bandbreite, als zu sagen, ich spiele halt Geige und ich habe Geigensound. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Ja? Also Sounddesign ist ja ganz wichtig für diese Produktion.
Ich habe gestern diesen neuen Film über Aznavour gesehen, über den französischen Chansonnier. Und war das ganz spannend jetzt hier reinpasst, das ist ja nun eine ganz andere, sehr old-fashioned way, ne? Wir haben hier einen Singer-Songwriter, der schreibt seine eigenen Songs als Parallele, der musste 37 Jahre alt werden und hat sich die Finger wund geschrieben und hatte dann diesen einen Song, wo er ein bisschen was umgestellt hat, der ihn 1961 quasi berühmt gemacht hat, mit Jim Away Déjà, den hat er gespielt, da war er schon 37 und das ist genau das, was ich meine, also das wusste er vorher nicht, das wussten die vorher nicht und es war ihm auch nicht klar und das war so, der hat schon 20 Jahre lang Musik gemacht und plötzlich hat er halt irgendwie was geschrieben, was cool ist. So. Und dann ist er daraufhin mehrfacher Millionär geworden. So, ne? Aber das ist sozusagen immer noch nicht klar, also man kann es vielleicht eruieren, aber warum der sozusagen zu dem Zeitpunkt den richtigen Ton getroffen hat, ist letztlich nicht...
Hat ja auch viel mit Rezeption zu tun und so weiter, also nicht nur mit dem Songwriting selbst. Ne? Aber vielleicht kann man sagen, dass Songwriting-Camps irgendwie eine Methode der Musikindustrie auch sind, um vielleicht diesem Hit, der Hit-Formel näher zu kommen.
Mhm. Ja, ja.
Obwohl dann auch Leute in den Interviews zum Teil auch gesagt haben, dass es nicht mit allen, sagen wir mal, Stiltypen funktioniert, zum Beispiel nicht mit einer Ballade. Mhm. Man bei Balladen immer eine ganz andere Intimität bräuchte, die man halt in so einem Songwriting-Camp, wenn man die Leute vorher nicht kennt und sowas, was dann gar nicht so erzeugen kann. Mhm.
Der Schweizer Beitrag dieses Jahr beim ESC war aber eine Ballade, ne?
Sieht so aus, genau. Also, was zu beweisen war, ne?
Ja. Okay, Literatur, Ergebnisse, Ergebnisse, Literatur.
Mhm. Literatur.
Gibt's noch einfach kurz durch. Warten wir auf die Monographie.
Ja. Also wir haben unterschiedliche Themen noch geplant, auch hat es ja schon gesagt, wir werden noch einige Sachen veröffentlichen. Eben zum Beispiel auch zur Frage der Kreativprozesse. Da gibt es aber auch einen schönen Beitrag, der jetzt auch gerade erst rausgekommen ist, von Thiel und Südo. Das ist Organizing Creativity with Constraints. Das ist jetzt kein Beitrag von uns, den können wir aber trotzdem empfehlen.
Verlinken wir.
Genau, weil die ein mega interessantes Kreativmodell haben zu dem, was dort eben passiert beim Songwriting-Camps. Und das resoniert sehr stark mit dem, was wir auch gesehen haben in unserer Forschung. Dann kommt jetzt ein Beitrag raus von Michael Ahlers und mir zu sozusagen der Diskussion von Mythen, die man im Kontext von Songwriting im Allgemeinen hat. Also zum Beispiel braucht man noch einen Verlag oder sowas. Was jetzt aktuell gerade auch so ein Thema ist, zum Beispiel Conversion nennt sich das.
Das heißt?
Nämlich die Frage, wenn jemand auf TikTok gut läuft, kann man das konvertieren in Spotify? Streams, weil es gibt tatsächlich auch Verlage, die sich komplett darauf eingeschossen haben, Leute, die bei TikTok laufen, zu verlegen. Dafür sind natürlich auch Songwriting-Camps wieder ein guter Fall, weil da natürlich da auch man viele Sachen auch schnell mal antesten kann. Bis zu dem Phänomen auch, dass zum Teil ja bei TikTok schon Hooks getestet werden, auch während Camps beispielsweise, wird das auch schon hochgeladen. Ansonsten gibt es auch diesen schönen Beitrag von Simon Barber, Inge Tolstadt, Catherine Williams und Jan-Peter Herbst zu den Benefits of Collaborative Popular Music Songwriting, wo sie einfach mal die verschiedenen Modelle, von denen wir ja auch kurz gesprochen haben, also schreibt man für einen Artist, schreibt man mit einem Artist und wie ist das im Wesentlichen, also wie teilen sich diese Rollen immer auf? Weil das ist etwas sozusagen, das ist vorher tatsächlich nicht so festgeschrieben. Irgendjemand hat eine Idee davon, wie in einem Songwriting-Camp die Leute zusammenarbeiten können, aber wie das am Ende immer praktisch aussieht, das sind dann immer Verhandlungssachen. Und dann gibt es ganz viele graduelle Unterscheidungen auch da drin. Und das bearbeiten die in diesem Beitrag. Und ansonsten sind natürlich sozusagen die ersten beiden Beiträge überhaupt, die es zu Songwriting-Camps im wissenschaftlichen Kontext gab, von Hiltunen, einer Finnin. Das ist eine Doktorarbeit aus 2021. Foresightfulness in the Creation of Pop Music heißt der, wo sie sozusagen mit Songwriting-Camps als empirisches Material eben schaut, sozusagen, wie dieser Kreativprozess da im Wesentlichen passiert. Und wie da auch die Verhandlungsbasis so ist. Und dann von Inge Tolstadt, wo es um Wissenstransfer geht. Also wie tauschen sich die Leute innerhalb dieser Sessions über Wissen aus? Und das ist der Beitrag Bring Your A-Game and Leave Your Ego at the Door. Was ja so ein bisschen eben auch ihr empirisches Material sind eben norwegische Songwriting-Camps. Also gerade auch in Skandinavien ist das eben auch ein großes Thema. Songwriting-Camps, auch weil die eine ganz andere Förderstruktur natürlich auch haben. Beispielsweise mit Finnland, die ja vor allen Dingen auch ihre finnische Popkultur sehr stark fördern. Und dann ist natürlich auch Songwriting-Camps ein gutes, probates Mittel, um eben auch Leute in die Industrie halt reinzuholen. So ein bisschen, ne? Darum geht es ja auch ganz viel, wenn man ja auch gerade so einen beschränkten Markt
kann
hat.
Kann ich mir vorstellen. Ist alles relativ aktuelle Literatur,
genau,
ne? Alles aus den 2020er Jahren. Mhm,
ja.
Wir haben gar nicht drüber gesprochen, seit wann gibt es so Songwriting-Camps ungefähr? Könnt ihr das abschätzen? Ich meine, wir haben schon gesagt, die Grenzen sind auch fließend.
Also das wahrscheinlich erste Songwriting-Camp wurde Anfang der 1990er Jahre, wahrscheinlich vom The Police Manager und IRS-Gründer Miles Copeland veranstaltet auf seinem französischen Chateau.
Das sind Zustände.
Ja, das lief dann auch über mehrere Jahre in den 90ern, also eigentlich jährlich. Da waren dann auch so Leute wie Cher zum Beispiel und haben da geschrieben. Das hat aber sozusagen jetzt nicht dazu geführt, dass das jetzt gleich so eine Sache ist, die alle Leute kopiert haben. Eher, wo es dann so ein bisschen so stärker so ein Kickoff gab für die Sache, war so die 2000er Jahre. Da gibt es auch das interessante Buch von John Seabrook, The Song Machine. Seabrook ist jetzt natürlich eher, glaube ich, Journalist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber trotz allem berichtet er halt gerade über die Nullerjahre und zum Beispiel über die Camps von Rihanna, in der LA, die haben zum Beispiel auch noch ein bisschen anders funktioniert. Da war es dann ja so, dass die Leute nicht an einem Ort waren, sondern die Studios waren über LA verteilt. Irgendwie. Aber trotz allem wird das als ein Songwriting-Camp beschrieben. Und in Deutschland ist wohl das erste Mal ein Song oder sind das erste Mal Songwriting-Camps Anfang der Nullerjahre veranstaltet worden, und zwar in einer Stadt, die heißt Hannover.
Oh, verrückt.
Ja. Und zwar, also gar nicht Berlin wahrscheinlich, sondern es war wahrscheinlich wirklich Hannover, und zwar im Dunstkreis von Moose Tea.
Ah, okay. Was hat der für einen Bezug zu Hannover? Kommt der aus Hannover?
Ja, der kommt aus Hannover, genau.
Ach, das wusste ich nicht.
Der hat, also da gab es ja die Expo 2000, und dann hat er zusammen mit einem Geschäftspartner, Errol Reynolds, der Bruder übrigens von ich glaube, Daryl Reynolds heißt der Bruder, der Frontmann von Mr. President ist das. Also mit dem Bruder hat er ein Label gegründet, das heißt Peppermint Jam, und hat da auch ein Studio, nämlich auf diesem ehemaligen Expo-Gelände, der belgische Pavillon. Und da sind höchstwahrscheinlich die ersten deutschen Songwriting-Camps organisiert worden. Es gibt ja in Deutschland ein paar Größen auch, die schon länger auch im Geschäft sind im Songwriting und auch sehr erfolgreich sind. Und manche haben sich da tatsächlich das erste Mal getroffen auch. Also es war sozusagen wie so eine Art Initiierungsprozess auch für viele Leute da, auch die auch gerade jetzt aktuell noch relativ wichtig sind im Songwriting-Camp-Game in Deutschland. Die haben sich da das erste Mal mit diesem Format auch quasi angesteckt.
Es geht nichts über Mystifizierung. In jedweder Art.
Selbstverständlich.
Egal wie über was für kalte, ausbeuterische Themen wir hier reden, es geht nichts über das, weißt du, über die
Mystifizierung
des
ersten Songs.
Des ersten Songs.
Ein wenig Glanz.
Ja, dieses, wisst ihr noch, damals auf der Expo, wir und Moose Tea.
Wenn ihr dem ein bisschen seriöser nachgehen wollt, als es die Mythen tun, dann schaut in die Literatur, die wir euch verlinken auf unserer Website. Und damit sind wir, glaube ich, langsam am Ende.
Wir müssen jetzt einen ganz krassen, harten Bruch machen, weil wir jetzt von diesem popmusikalischen Thema kurzfristig noch eine kleine Anfrage bekommen haben. Also vielleicht sollten wir erst mal sagen, vielen Dank. Also wir hätten hier stundenlang weiter mit euch plaudern können, Wolf und Carsten. Wie gesagt, jetzt sind die kritischen Fragen haben wir noch so ein bisschen umschifft. Die müssen wir jetzt dann noch mal, müssen die Podiumsdiskussion jetzt eröffnen. Und über die Rentabilität und über den künstlerischen Wert, das ist ja alles sehr spannend.
Schickt uns doch eure Fragen, die leiten wir dann weiter an das Forschungsteam.
Also vielen Dank, gerne. State of the Art, wie wir hier live dabei sein konnten.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vorbeizukommen in unserem Home-Recording-Studio, wenn man so möchte.
Danke für die Einladung.
Ja, und wir haben noch eine kleine Sponsorenecke. Sponsorenecke.
Unser Kollege Malte Giesen.
Ihr erinnert euch an die Podcast-Folge, die wir mit ihm aus der Akademie der Künste gemacht haben. Verlinken wir euch auch.
Genau. Dieses Jahr findet das Kontakte-Festival für elektroakustische Musik und Klangkunst statt. Und Malte hat uns gefragt, und das tun wir natürlich gerne, obwohl, wie gesagt, das jetzt thematisch hinkt, aber das spielt ja keine Rolle. Sehr zeitlich hinkt es nicht. Wir sind ja hier zeitlich direkt dabei. Vom 26. bis zum 29.06. findet das Kontakte-Festival in der Akademie der Künste statt. Hier im
in Berlin.
Also nicht in
nicht in Mitte, nicht sondern in Tiergarten.
Tiergarten, genau. Und ja, stellt euch vor, wir verlosen dort zwei Festivaltickets. Und wir haben uns überlegt, ihr wollt dahin, wir haben zwei Festivaltickets und ihr schreibt uns einfach eure Geschichte, euren Grund, euren Anspruch, eure Lust, dorthin zu gehen. Und wir wählen dann davon zwei aus.
Ganz genau. Also zweimal je ein Ticket für das Kontakte-Festival. Schreibt uns, warum ihr unbedingt dahin gehen müsst. So, das war unsere Sponsorenecke. Vielleicht Carsten und Wolf, möchtet ihr ja uns schreiben, warum ihr zum Kontakte-Festival gehen sollt? Dann schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns bei Social Media. Ihr findet uns als Musikgespräch. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch nochmal ganz herzlich zu danken.
Wäre ja mal spannend, ob es da ein Band, ob es da ein Songwriter-Camp gibt für elektroakustische Musik, ob die auch, wie die so kollaborieren, wie die so zusammenarbeiten, was da so der künstlerische Prozess ist.
Komponieren, in aktuelles Komponieren in der experimentellen neuen Musik.
Ja.
Absolut.
Das Format ist offen.
Das Format ist offen. Vielleicht gibt es da ja mal eine Kollabo-Akademie der Künste mit Apache 207.
Es hat ganz großen Spaß gemacht. Leider ist, wie wir festgestellt haben, heute der Tag Montag. Sonst wären wir mit Wolf und Carsten noch in den sehr nahegelegenen Pub gegangen. Der hat aber heute leider Ruhetag, weil wir Carsten und Wolf auch sehr lange nicht gesehen haben und wir schon sehr lange euch kennen. Und es ist heute ein bisschen mal Männerrunde gewesen.
Mittelalte weiße Männer, die sich hier unterhalten.
Gehen wir in den zweiten nächstgelegenen Pub.
Ja, genau. Es war sehr schön. Wie gesagt, es war sehr spannend. Ich hoffe, dass es euch da draußen gefallen hat. So, beste Folge ever, würde ich sagen.
Beste Folge ever, auf jeden Fall.
Ja.
Super, danke schön.
Bitte.
Vielen, vielen Dank. Macht's gut, ihr da draußen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.